Yo, herzlich willkommen zum 4001 Reviews Podcast. Mein Name ist Nono.
Und ich bin Kevan.
Kevan, erzähl doch mal, um was geht's heute?
Heute geht es endlich um Harry Potter.
Da. Wieso endlich? Harry Potter ist doch schon uralt. Harry Potter ist uralt. Warum geht's um Harry Potter, Kay?
Weil das Harry Potter-Universum im Jahr 2016 Zuwachs bekommen hat von dem sperrigen Titel Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind.
Genau, wir wollen heute mal ein bisschen die Harry Potter-Reihe Revue passieren lassen, schauen ein bisschen zurück und formulieren, was denn unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen von der Reihe Fantastische Tierwesen sind.
Richtig.
Viel Spaß.
So, jetzt kommt noch mal eine obligatorische Spoilerwarnung für Harry Potter. Dass ich sowas überhaupt noch sagen muss.
Wer hat Harry Potter noch nicht gesehen oder Alter, nicht gelesen, ja?
Ein paar Menschen, die das gemacht haben.
So zwei, drei vielleicht auf dieser Erde.
Für diejenigen, Achtung, 3, 2, 1.
Bicker,
die Dumbledore stirbt.
Nein.
Das macht so Spaß zu spoilern.
Du bist brutal. Okay, also Spoilerwarnung ist raus. Jetzt kommt mal, sagen wir nochmal, um was geht's heute eigentlich? Und zwar, wir haben uns überlegt, dass wir einen zweiteiligen Podcast machen, und zwar in dem ersten Teil von unserem Podcast Harry Potter versus Fantastische Tierwesen geht es um das Vermächtnis. Also um das, was Harry Potter quasi mitbringt in die Fantastische Tierwesen-Reihe, und dann im zweiten Schritt, was erhoffen wir uns denn von Fantastische Tierwesen?
Richtig.
Und im nächsten Podcast, den könnt ihr euch dann anhören, nachdem der Film endlich veröffentlicht ist und wir endlich diesen Film im Kino gesehen haben, da werden wir dann nochmal schauen, ob unsere Erwartungen an Fantastische Tierwesen, den ersten Teil, ob die erfüllt wurden.
Oder sogar übertroffen.
Oder übertroffen, du bist ja optimistisch hier. Auf jeden Fall, ich würde sagen, trotzdem, Harry Potter sollte jeder kennen. Wir werfen nochmal kurz einen kleinen Blick auf die Story von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Die dürfte nämlich noch nicht ganz allen so richtig geläufig sein.
Wir haben ein komplett neues Setting.
Ganz
komplett. Von Good Old England gehen wir jetzt nach Amerika in den 20er Jahren.
Genau, das hat Amerika sich in den 20er Jahren. Und zwar betreten wir eine Welt, die wir noch gar nicht gesehen haben, aber von der wir öfters gehört haben.
Richtig.
Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ist nämlich ein Buch, ein Schulbuch, das Harry und seine Freunde im ersten Teil des der Filmreihe in Harry Potter und der Stein der Weisen lesen müssen für
genau.
Die Schule.
Und es wurde geschrieben von dem Hauptcharakter aus Fantastische Tierwesen, Newt Scamander.
Genau, gespielt von Eddie Redmayne. Und Eddie Redmayne ist eigentlich auch ein Hogwarts-Absolvent, reist durch die ganze Welt, kommt in die USA und merkt, dass es in den USA ganz schön anders abläuft als in Großbritannien. In Großbritannien, da ist es nämlich so, dass Muggel und Zauberer zwar schon auch im Unter- oder versteckt heimlich leben, aber trotzdem ein gutes Verhältnis zur
Ein einseitig gutes Verhältnis haben.
In den USA ist das aber anders, in den USA der 20er. Da werden die Verzauberer, nämlich, man kann fast schon sagen, verfolgt von den Muggeln. Und es gibt schon so ein bisschen einen ordentlichen Konflikt, ja. Und
genau.
Es wird sicher auch ordentlich Kampf geben, wie man im Trailer sehen kann.
Denn Newt Scamander hat einen Koffer voller Tierwesen, den er mitschmuggelt in die USA und den er natürlich
entdeckt wird.
Ja, genau, die Tierwesen brechen natürlich aus. Und für die Zaubergemeinschaft in Amerika ist das natürlich ein Albtraum, wenn überall zwischen den No-Mages, so heißen sie in Amerika die Muggel, wenn dort dann einfach Tierwesen rumlaufen, die sie nicht sehen sollten. Da kann dann schon der ein oder andere amerikanische Zauberer paranoid werden.
Das ist dann so und Jurassic Park Magic Update.
Ja, oder Pokémon.
Pokémon, genau. Catch 'em all. Ja, genau, so in etwa. So, aber heute soll es gar nicht so viel darum gehen, sondern wir wollen erst nochmal zurückschauen. Harry
genau.
Potter. Okay. Was bedeutet Harry Potter für dich?
Harry Potter bedeutet für mich persönlich meine Kindheit.
Ja,
also ich bin mit Harry Potter aufgewachsen. Ich bin von 2001 bis 2010, bis 2011, genau 10 Jahre, bin ich praktisch mit Harry Potter ausgewachsen. Und als Harry Potter zu Ende war, war ich erwachsen. Und Harry Potter
hat... Oh, deine glühenden Augen, ja.
Kann man leider hier nicht sehen.
Geht's dir auch so? Also ich warte immer noch auf meinen Hogwarts-Brief irgendwie, ja?
Ja gut, die Hoffnung habe ich aufgegeben.
Aber vielleicht ist ja cool so, vielleicht kann man ja so, weil so in der Abendschule so Zauberer werden oder so, so wie man sein Abitur nachholen kann oder so.
Das gibt es sogar.
Echt?
Es gibt eine offizielle Zauberschule in Amerika.
Ich glaube, in Polen gibt es auch einen, habe ich gesehen. Ja. Da gibt es auch so ein altes Schloss. Ja.
Der Direktor läuft auch rum wie Dumbledore. Und da kann man wirklich studieren.
Was, ich kann es sehr gut verstehen. Bei mir ist auch so, dass Harry Potter, vor allem die Bücher, für mich wirklich meine Kindheit bedeuten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe heute drüber nachgedacht, dass ich, als der erste Film ins Kino kam, da war ich, keine Ahnung, in der 6., 7. Klasse oder so in der Schule. Und ich war der Erste aus meiner Schule oder so, oder meiner Schulklasse, der den Film sehen durfte. Und zwar, ich war in der Ganztagesschule und ich durfte früher gehen und mit meinen zwei Freunden. Und meine Mutter hat uns damals abgeholt und wir sind aus dem Unterricht früher gegangen, damit wir ins Kino gehen können. Und alle haben uns mit großen Augen angeschaut. Und wir haben es als Erstes gesehen und wir waren sehr cool.
Ja, damals war Kino schon noch was anderes. Da war man vielleicht dreimal im Jahr im Kino und wenn dann Harry Potter kam, wenn dann Harry Potter ja war, da habe ich da wirklich monatelang drauf hingefiebert, ja, und die Tage runtergezählt wie auf Weihnachten.
Ja, aber geht's dir jetzt nicht so mit Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind?
Also es kommt drauf an, also ich bin natürlich ein bisschen langweiliger geworden.
Ja, oh, ich finde auch, du Langweiler. Kevin, du bist so langweilig, Kevin.
Und andererseits gibt es natürlich eine kleine Skepsis, die natürlich überschattet wird von meinen positiven Hoffnungen.
Sehr gut, hebt ihr das auf, dazu kommen wir gleich. Ich will nochmal kurz schauen, was sind denn so die Meilensteine? Was ist so wirklich das, was bei Harry Potter so, ja, der nicht bei der Geschichte Harry Potter, sondern bei der Produktion der Filme. Was denn da so Großes noch passiert, finde ich?
Das Ding ist, ich bin ein großer Fan der Filme. Ich mag die Filme eigentlich genauso sehr, wie ich die Bücher mag. Ja. Obwohl da die meisten Leute sagen, ah, die Bücher waren viel besser als die Filme,
ja,
und so.
Sind schon ein bisschen
besser. Das ist halt so eine Floskel mehr oder weniger, in was Fantasy-Bücher und Filme vor allem angeht. Ich fand die Harry Potter-Filme durch und durch ziemlich gelungen. Ich finde nicht, dass es einen Film gab, der durchgefallen ist oder der einfach nicht überzeugt hat. Es gab natürlich einige Filme, die waren besser als die anderen.
Ja.
Das wären zum Beispiel für mich, also mein absoluter Harry Potter Lieblingsfilm ist Der Gefangene von Azkaban.
Interessant.
Von Alfonso Cuarón.
Ja.
Cool, und natürlich der letzte Teil, also 7.2, Heiligtümer des Todes Teil 2, fand ich auch sehr gut.
Für mich ist es eigentlich so, ich bin ganz komisch, weil ich glaube, ich mag den Harry Potter, den die meisten Kacke finden, mag ich eigentlich mit am meisten. Ich mag den Orden des Phönix. Orden des Phönix mag ich gerne. Also auch das Buch, ich glaube, vielleicht war ich einfach zu der Zeit in einer guten Stimmung, als ich jetzt gelesen habe. Weil eigentlich so viel passiert in dem Buch gar nicht oder also überhaupt auch im Film, aber irgendwie, ja. Was für mich, wenn wir jetzt über die Meilensteine reden, für mich ist ein wirklich großer Meilenstein ist der vierte Film. Im fünften Film, Entschuldigung, hat nämlich David Yates die Regie übernommen.
Da haben sich dann auch die Meinungen gespalten. Also die einen waren begeistert von David Yates etwas nüchternem Stil, der die Magie etwas rausgenommen hat zugunsten von mehr Realismus. Das kann man sehen, wie man will. Also die Filme waren durch und durch gut, aber hat sich auch gesteigert vom fünften bis zum letzten Film, finde ich.
Ich finde halt was, du hast es ja vorhin schon angesprochen, wir sind beide und auch eigentlich die meisten Harry Potter Fans sind mit Harry Potter aufgewachsen, ja. Bei mir war es auch so, dass es war wirklich lustig, weil ich war immer gleich alt wie Harry Potter. Zumindest zur Zeit der Bücher. Irgendwann hat sie ja ein bisschen so eine Pause gehabt und irgendwie zwei Jahressprünge und so, aber trotzdem. Ich war natürlich geistig viel reifer als Harry Potter natürlich.
Klar.
Und ich fand immer, die ersten Harry Potter Bücher sind ja noch wirklich ein bisschen kindisch, sind auch noch sind immer noch so ein bisschen Kinderbücher, vielleicht so wie, könnt ihr ein bisschen vergleichen mit Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Und als David Yates dann in den Filmen die Regie übernommen hat, ja.
Das war mit Orden des Phönix.
Mit Orden des Phönix, ja. Da bekommt die Filmreihe viel mehr Ernsthaftigkeit, wird viel düsterer, hat auch, finde ich, mehr Message. Davor ist es immer irgendwie auch immer nett gewesen und so zuzusehen, aber dadurch, dass dann diese Todesser und Voldemort so eine Art, ja,
das stimmt,
Fatalismus bekommen und haben auch sowas, also ich weiß nicht, wie geht's dir, aber ich sehe eigentlich in Harry Potter immer ganz klar so Referenzen auf totalitäre Regime wie Drittes Reich etc. und der Kampf von den Widerständlern, ja, gegen die Regierung oder gegen, nicht die Regierung, aber gegen halt das Böse.
Das ist ja mehr eine Sache der Geschichte, die David Yates verstärkt aufgenommen hat in seinen Filmen. Aber lustigerweise fand ich den Film, den du am besten findest, eigentlich den schwächsten, weil Orden des Phönix so ein komplexes Buch war, das war das längste Harry Potter Buch mit Abstand.
Stimmt, ja, stimmt.
Aber der Film war der kürzeste, beziehungsweise der zweitkürzeste Film. Und der hat für mich ein bisschen sprunghaft gewirkt, aber naja.
Natürlich, ich finde, Orden des Phönix, keine Frage, ist es vielleicht auf den ersten Blick nicht der beste, aber...
Turning Point, wie du gesagt
genau,
hast.
Genau, es ist so ein Turning Point, weil die Story ist sehr, sehr düster und sehr schwer und erdrückend. Denkt man nur so, wie die in dem Haus von Sirius Black oder sowas sind, ja, dieser enge Gang und so, und du merkst in diesem Buch, dass so die Ruhe vor dem Sturm, kann man sagen. Du merkst wirklich, jetzt ändert sich was, und ich finde diesen Moment einfach sehr magisch. Das hat sich...
Das stimmt, ja. Also die Reihe wurde definitiv mit David Yates sehr viel subtiler.
Und erwachsener, ja. Und was mir an Yates auch toll gefällt, ist, dass er, beziehungsweise es liegt natürlich auch an den Drehbuchautoren, dass er auch wirklich eigene Story-Elemente reinbringt. Und da gibt es immer diesen Kampf, oh Gott, oh, dass die Fans es hassen und sagen, oh, die Geschichte, der Film ist anders als das Buch, la la la. Und ich sage immer, ja...
Das ist mir auch so komplett egal eigentlich.
Ja, also ich meine, wieso will ich denn dieselbe Geschichte zweimal sehen? Ich will eine Interpretation davon sehen.
Das ist genau das Ding, wo die ersten beiden Filme für mich ein bisschen zu... wenig Risiko eingegangen sind.
Ja, sie waren sehr nah am Buch.
Das war auch der Grund, warum Chris Columbus, also das war der Regisseur der ersten beiden Filme, der überhaupt ans Boot geholt wurde, weil er gesagt hat den Produzenten, ich will Harry Potter Filme drehen, die so nah wie möglich am Buch sind. Und das hat sich dann natürlich mit Alfonso Cuarón ab Teil 3 massiv geändert. Die einen haben es geliebt, die anderen nicht so sehr. Ich fand es sehr gut. Und ja, seitdem wurde die Reihe auch zunehmend stilsicherer und komplexer, und mit David Yates haben die Produzenten, wie man sieht, anscheinend den richtigen Mann getroffen.
David Heyman, genau, die Produzenten. Oder
weil sie ihn dann die Hälfte der Reihe drehen lassen haben.
Genau, vielleicht das mal, also jetzt haben wir mal schon zusammengesammelt, was Harry Potter auszeichnet, ist einerseits, also die Filmreihe, dass man quasi damit so aufgewachsen ist, man ist wirklich die Reihe...
Die Filme sind mitgewachsen.
Genau, diese sehr schön, die Filme sind mitgewachsen. Und wir haben einen großartigen Regisseur, David Yates, der wirklich... eine Vision hat, visuell und wie erzählerisch auch. Was gibt's noch, was sich so wirklich...
Gut, es ist halt eine der wenigen Fantasy-Reihen, die wirklich zu Ende geführt wurden. Weil danach hat man ja versucht, an den Erfolg irgendwie anzuknüpfen mit anderen Reihen.
Wie meinst du?
Zum Beispiel mit Spiderwigs oder Narnia.
Oder Star Wars oder so.
Nee, ich meine jetzt wirklich Fantasy-Bücher, Jugendbücher.
Okay, Jugendbücher, ja.
Die den Harry Potter-Erfolg imitieren wollten, aber es einfach nicht geschafft haben. Und Harry Potter ist halt eine Reihe, die über 10 Jahre hinweg kontinuierlich Filme rausgebracht hat, eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählt hat. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Ding, weswegen die Harry Potter-Filme für mich auch ziemlich faszinierend sind. Da es einfach eine abgeschlossene Reihe ist, wo man sich sicher sein kann, dass
und
Harry
auch
Potter,
sinnvoll abgeschlossen, genau. Also nicht, dass es so irgendwie, ja, so irgendwie, okay, jetzt gibt's noch so ein komisches Spin-Off.
Gut, das Spin-Off ist eine andere Sache.
Gut, die Spin-Offs, da kommen wir gleich noch zu. Was ich noch sagen wollte, was für mich, warum ich Harry Potter liebe, also nicht Harry, sondern die Story, ist die Message eigentlich. Und ganz, ganz großartig ist eigentlich diese, es gibt ja viele Kritiken oder viele Interpretationen von Harry Potter, die sagen, dass Harry Potter ein urchristliches Werk ist. Ich bin
überhaupt nicht.
Ja, doch. Ich bin überhaupt nicht gläubig oder sonst was. Aber was diese Reihe wirklich transportiert und ich finde in einem richtigen Umfang und nicht kittig und so weiter, ist das Thema Liebe einerseits. Dass man quasi über Liebe und Nächstenliebe vor allem, das ist was Entscheidendes, was die Welt zusammenbringt und weiterbringt vor allem. Und Vergebung. Und das ist eigentlich das Großartigste. Und da denke ich an den Darsteller oder an die Figur Snape. Den man eigentlich die ganze Zeit hasst und nicht mag und was weiß ich, oder zumindest, sagen wir mal, Vorbehalte hat. Und am Ende offenbart sich, dass diese Person der größte Held überhaupt ist. Denn Literatur und sonst was.
Ich muss auch sagen, das war einer der genialsten Charakterentwicklungen, die ich jemals so beobachtet habe.
Auf jeden Fall.
Und eine der schönsten Liebesgeschichten auf jeden Fall auch.
Ja, auf jeden Fall. Und traurigsten auch. Ja. Also, und das ist, wenn du an die ersten Bände denkst, ja, von Harry Potter, dann denkst du doch echt...
Alles macht Sinn. Es macht einfach alles
genau,
Sinn.
Genau, wenn du zurückschaust, auf einmal macht alles Sinn. Also ich frage mich immer wieder bei Rowling, wie kriegt sie, hat sie am Ende irgendwie, weil, also die Reihe war von Anfang an auf 7 Teile überlegt oder angedacht.
8 Filme, genau.
Und die Frage war halt echt immer so, hat sie sich das von Anfang an schon überlegt? Hat die 10 Jahre vorher schon gewusst, wie diese Geschichte endet? Oder hat sie es so gut hinbekommen, dass sie es am Ende so rumgedreht hat? Das ist Wahnsinn.
Ja, dazu muss man eben aber auch sagen, dass die Filme diese Kontinuität nicht ganz so hinbekommen haben wie die Bücher. Das ist für mich eine der wenigen Kritikpunkte an der Harry-Potter-Reihe, dass einige Story-Elemente, die in den ersten Filmen vernachlässigt wurden, dass die dann später noch relevant wurden. Und das musste man dann irgendwie kletten.
Wie meinst du das?
Zum Beispiel, wir haben da einige Sachen, die einfach komplett rausgeflogen sind.
Du meinst in den Filmen quasi, weil sie einfach so um die Story zu raffen?
Genau, ja. Zum Beispiel viele Erinnerungen von Voldemort in Harry Potter und der Halbblutprinz, die viel über die Horcruxe erklären und über Lord Voldemorts Vergangenheit.
Ja.
Die nicht genug beleuchtet wurden, einfach aus Zeitgründen, weil es halt Filme waren und keine Bücher. Und dadurch, finde ich, hat die Harry Potter-Reihe ein bisschen an Kontinuität und an diesen Zusammenhängen gegenüber zu den Büchern etwas eingebüßt. Aber trotzdem
für eine Filmreihe. Medium Film halt auch einfach, ne?
Für eine Filmreihe über 10 Jahre trotzdem echt nicht schlecht.
Was ich immer denke, du sprichst ja gerade an, Harry Potter ist ja auch wirklich eine komplexe Handlung. Was das Tolle aber ist, also was heißt komplex, aber sie hat zumindest sehr viel Tiefe und man kann sich sehr abtauchen in dieses Universum quasi. Und sehr viel drüber nachdenken und Theorien entwickeln etc. Und was ich eigentlich immer denke, lass mal 10 Jahre oder sowas ins Land gehen und vielleicht sehen wir dann eine richtig geile Harry Potter Serie. Weil das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weißt du, jedes Harry Potter Schuljahr ist eine Staffel.
Klar, ja.
Und hat mehrere Folgen und du hast ja bei Harry Potter eigentlich immer, eigentlich theoretisch hat jedes Buch ja oder jeder Film eine sehr klassische Handlung. Es gibt halt immer am Ende irgendeine Art Showdown mit Voldemort oder irgendeinem Vertreter von Voldemort. Und das kannst du eigentlich super, ist eigentlich genau ein super Serienformat. Ne?
Gut, man könnte halt großartig in die Welt. Krasser überwachsen als 10 Jahre.
Genau, oder ja, 10 Jahre kann ich mir schon vorstellen. Überleg mal, wie oft die schon Spider-Man gemacht haben. Die. Gott, wie viele Spider-Man-Filme gibt es? Ich glaube, so jetzt sicher schon.
Ja, da gibt es jetzt auch mal eine neue Reihe. Oh, ja, das Ding ist halt, ich frage mich, ob. Also die Harry-Potter-Reihe, das, was du gerade angesprochen hast, diese vielen Zusammenhänge und diese Komplexität, ob das wirklich Fantastic Beasts auch aufbauen kann.
Was ich auch noch sagen möchte, so wenn wir darüber reden, was Harry Potter wirklich so besonders macht und auszeichnet, ist die Welt, dieses Harry Potter-Universe.
Ja, das finde ich das Geniale an Harry Potter, weil es zwar Fantasy ist, aber es ist keine komplette Parallelwelt zu unserer Welt, sondern sie ist integriert in unsere Welt. Und das fand ich als Kind vor allem ziemlich begeisternd, wenn ich mir vorstellen konnte, dass die Harry-Potter-Welt wirklich existiert, aber ich sie noch nicht sehe.
Und genau, deswegen, und deswegen kannst du da so abtauchen. Und deswegen warte ich immer noch auf meinen Hogwarts-Brief. Vielleicht kriege ich ja jetzt von der amerikanischen Schule Ilvermorny einen Brief, wenn ich Glück habe.
Ja, vielleicht.
Nein, aber was ich, da hast du total recht, dass das eine, dass es so eine vorstellbar ist, dass es diese Welt wirklich gibt. Und das andere finde ich aber dabei, ich bin zum Beispiel, jetzt klingt jetzt paradox, ich bin eigentlich nur ein ich bin nur ein Fantasy-Fan, wenn es keine Fantasy ist. Das klingt jetzt paradox.
Also keine Elfen, Orks und so weiter, oder wie?
Nein, ich finde, eine Fantasy-Welt darf keine Fantasie sein, sondern sie muss Realität sein. Und das sind zum Beispiel für mich eigentlich nur Harry Potter, oder andersrum, das sind nur Herr der Ringe, Harry Potter und meinetwegen noch Star Wars.
Game of Thrones?
Ja, meinetwegen Game of Thrones. Ich habe da ein paar Probleme mit, aber ist egal. Aber meinetwegen noch Game of Thrones. Aber mein Anspruch an eine Fantasy-Geschichte ist, dass es eine Welt gibt, die ist in sich schlüssig.
Mit Regeln vor allem.
Mit Regeln, die ist logisch, die funktioniert. Das ist zum Beispiel bei Herr der Ringe ist da das Top-Beispiel, weil es so viel Zusatzliteratur gibt. Es gibt wirklich komplett entwickelte Sprachen. Es gibt echte Landkarten. Ja. Es gibt, ich habe noch so einen historischen Mittelerde-Atlas, ja, wo es irgendwie alle möglichen Dinge dazu gibt. Es gibt eine ganze Appendizes und so weiter, eine ganze Welt. Und bei Harry Potter gibt es das eben auch. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber man merkt, da steckt mehr dahinter. Und
ich finde es ziemlich wichtig, dass, man nennt es ja Eskapismus, wenn man wirklich in eine Welt flüchten kann und man sich dort heimisch fühlt, weil sie einfach so realistisch ist und so komplex aufgebaut, dass man vergisst, dass es sich um Fantasy handelt.
Deswegen, und das ist jetzt quasi, jetzt kommen wir mal zum zweiten Teil, wir schauen jetzt mal auf fantastische Tierwesen, was wir uns quasi von der Serie erhoffen. Deswegen jetzt mal an dich die Frage, Kevin. Wir haben dieses Harry Potter Universe, nenne ich das jetzt mal.
Das ist ja irgendwie Marvel Universe.
Genau, das ist so mal die Analogie, die ich hier bauen möchte. Und deswegen für dich an dich die Frage, ist dieses Harry Potter Universe, rechtfertigt das, dass man so viele neue Geschichten auf den Markt wirft, wie es gerade J.K. Rowling macht. Eins dazu, es gibt ein Theaterstück, Harry Potter and the Cursed Child, also Harry Potter und das verwunschene Kind. Und jetzt eben eine neue Filmreihe.
Das Harry Potter-Universum hat Potenzial, was es noch nicht ausgeschöpft hat. Wir bekommen in den Harry Potter-Büchern so viele Hintergrundinformationen über Sachen, die wir einfach noch nie gesehen haben.
Beziehungsweise es sind ja keine Hintergrundinfos, sondern wir bekommen eigentlich nur Andeutungen.
Das Ding ist, die Harry Potter-Bücher und Filme, die spielen zu 80% an einem Internat.
Ja, eigentlich, wenn man es so sieht, ist es ziemlich armselig.
Ne? Sieht nicht viel, man sieht absolut nichts eigentlich. Man sieht immer am Anfang von Filmen, London, Winkelgasse vielleicht, aber ansonsten sieht man nichts.
Man könnte jetzt hier so dieses ausgelutschte Bild des Eisberges irgendwie anstrengen und sagen, wir sehen eigentlich immer nur die Spitze des Eisberges und das ist vielleicht Hogwarts vielleicht, aber den Rest sehen wir eigentlich gar nicht. Jetzt tauchen wir quasi so ein bisschen ab unter die Wasseroberfläche und da gibt es, glaube ich, einiges zu sehen, oder?
Ja.
Vielleicht schauen wir nochmal ganz kurz mal ein paar Fakten zusammensammeln, okay? Zu Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Jetzt letzten Monat, quasi im Oktober 2016, hat J.K. Rowling verkündet, da ging da richtig hier alles durch die Decke, dass es insgesamt 5 Teile geben wird.
Ja.
5 Teile, also es soll eine komplett neue Reihe geben.
Frage ist halt, wie werden die anderen Teile heißen? Da haben wir uns vorhin schon ein bisschen drüber lustig gemacht.
Und jetzt, wenn wir das mal anschauen, okay, wir kriegen 5 neue Teile, 5 neue Geschichten oder eine Geschichte mit 5 Folgen, Aspekten, Facetten, wie auch immer, dieses ganzen Harry Potter Universe. Und jetzt einfach mal, lass uns mal zusammensammeln, was befürchten wir und was erhoffen wir uns von dieser Serie, dieser Filmreihe vielmehr? Also erstmal Kontra, was befürchtest du? Was kann schiefgehen?
Was schiefgehen kann, ist, dass die Reihe entweder zu viel an Harry Potter angelehnt ist oder zu wenig.
Das muss man klären.
Also wenn sie wirklich zu sehr sich auf Harry Potter verlässt und Easter Eggs verteilt und Fanservice liefert mit irgendwelchen Hints zu der Harry Potter-Reihe, dann könnte es ein bisschen billig wirken.
Ja, aber Rowling hat sich da selber zu geäußert und sie hat gesagt,
dass es hier eine Menge geben wird, ja.
Nee, also sie hat gesagt, sie verspricht eine Verbindung zu den Potter-Büchern, die Leute surprisen wird, also die Leute überraschen wird. Ja. Es gibt Dumbledore,
Dumbledore spielt eine Rolle, Grindelwald, übrigens gespielt von Johnny Depp.
In dieser Zeit, genau, ja.
Ja, das Ding ist halt, entweder kommt es so oder dass die Reihe zu separat von Harry Potter wirkt. Dass sie vielleicht zu average oder zu sehr wie ein normaler Fantasy-Film wirkt, ohne Harry Potter-Feeling. Davor habe ich auch ein bisschen Angst, aber ich hoffe, dass sie da den Bogen irgendwie kriegen. Dass sie diesen Geist, es muss nicht unbedingt dieselbe Atmosphäre wie in Harry Potter sein, aber es muss eben dieses Besondere sein, dieses Harry Potter-Feeling von mir aus, dieses Mysteriöse.
Ich finde, was halt interessant dabei ist, wenn du das Feeling ansprichst, Harry Potter hat auch immer ausgezeichnet, dass es sehr britisch war. Es hat wirklich so einen britischen Geist, finde ich, transportiert. Hat sich auch so wundervoll in dieses britische Setting irgendwie so eingebaut, in dieses ein bisschen traditionelle, so ein bisschen, ein bisschen humorvolles, sehr stimmungsvolles Bild eigentlich. Und ich hatte mir jetzt gedacht, dass eigentlich die Entscheidung, jetzt in eine andere Zeit zu gehen, nämlich quasi in die 1920er zu gehen, und in ein anderes Land, in den USA, eigentlich eine sehr gute Entscheidung ist, weil dadurch eröffnet man sich quasi ein neues Feld und versaut sich nicht irgendwie oder verkrault nicht die Fans, indem man irgendwie diese klassische Harry Potter-Welt irgendwie so antastet.
Ist genau das Richtige und ich hoffe, dass es funktioniert. Also
genau. Mich bin eigentlich positiv gestimmt, nachdem ich die Trailer und so weiter gesehen habe, weil, wie gesagt, zum Beispiel Kostüm und Set-Design, waren ja in den Harry Potter-Filmen auch was ganz Großartiges und wundervoll Detailliertes und sehr ausgewählt und haben, wie gesagt, diese britische Stimmung sehr gut transportiert. Und dadurch, dass wir jetzt in die 1920er gehen, die goldenen 20er, wie man sagt, das ist auch eine sehr, sehr interessante Zeit.
Und sie passt vor allem auch zu Magie, finde ich.
Ja, sie passt sehr gut zu Magie und sie passt auch sehr gut zu diesem Harry Potter-Universe.
Finde ich
haben,
auch, ja.
Allein visuell sieht das schon total genial aus, finde ich. Ich liebe diese Männer, die Hüte tragen.
Ich liebe auch diesen Mäntel. Style, ja.
Und überhaupt die goldenen 20er, die Kleidung der Frauen. Wir sehen zum Beispiel die Präsidentin des Makusa, das ist quasi das Gegenstück zum Ministry of Magic. Die trägt zum Beispiel auch diese geilen goldene Pailletten mit Hut, Mütze, Haare hochgesteckt. Was ich auch sehr, sehr geil finde, dieser Hauselfenartige Charakter, den wir im Trailer sehen. Der
Ron Perlman, oder wie?
Genau, Ron Perlman gespielt wird. Der hat immer so diese Zigarre und diesen Weste an. Die sieht total stimmungsvoll aus und passt halt sehr gut in dieses amerikanische 1920er Jahre.
Ja, so ein Haus der Elfe als Al Capone.
Ja, genau, ja. Ja, und ich habe überlegt, vielleicht sollte man, bevor man Fantastische Tierwesen anschaut, nochmal The Great Gatsby anschauen. Mit Leonardo DiCaprio. Ist ja auch ein Buch, ein Klassiker. Ich habe ihn zum Beispiel in der Schule gelesen, ja. Und The Great Gatsby, das spielt ja wirklich in derselben Zeit.
Sie machen noch einen Ausflug nach New York dann irgendwann.
Genau, genau. Und ich habe mich total gefreut, als ich jetzt den Trailer gesehen habe, weil ich liebe diese Zeit rein visuell und ist auch total interessant. Und man sieht schon so ein bisschen so diese Referenzen irgendwie, ja, ja, zu dieser Zeit. Und also das kann ich mir vorstellen, dass das Setting und die Zeit sehr gut klappt. Charaktere, wie sieht es da aus, Kate?
Ja gut, mit Eddie Redmayne kann man sich nicht viel falsch machen. Und ich fand vor allem
Oscar-Preisträger immerhin, ja,
ja,
großartiger, also Schauspieler.
Ich denke, dass er als Hauptdarsteller auf jeden Fall, also ich wette da, also nicht mein Leben, aber ich wette auf jeden Fall, dass es funktionieren wird.
Du wettest deine Harry Potter Büchersammlung.
Eventuell. Von denen will ich mich nicht trennen. Nee, aber der Cast sieht eigentlich ziemlich vielversprechend aus. Außerdem dabei ist Colin Farrell.
Ja, ich bin ja nicht so der Colin Farrell-Fan, muss ich sagen. Aber wenn ich den Trailer anschaue, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er ganz gut klappt, weil sein Charakter, das ist außerdem der Chef-Auror der amerikanischen Behörden, und zwar Percival Graves heißt der.
Genauso stelle ich mir einen Auror vor.
Ja, der hat so ein bisschen was Mysteriöses, sieht ein bisschen böse aus, finde ich. Also das ist auf jeden Fall, ist es kein netter Kerl auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, es wird ein Antagonist.
Ja, ja, auf jeden Fall Antagonist. Aber hat trotzdem auch eine gewisse Eleganz. Also ich finde, er passt ganz gut. Ich würde ihn, glaube ich, schrecklich finden, wenn es jetzt um eine, wäre das jetzt, würde die Reihe jetzt in Großbritannien spielen oder so. Ich finde, er kann keinen Briten verkörpern.
Ja,
aber
ja,
so als amerikanischer,
das finde ich auch gerade witzig, dass so
sowas passt ja ganz gut, ja.
Dass so amerikanische Musterschauspieler solche Größen dann plötzlich in so einem Harry Potter, Anführungszeichen, Harry Potter-Film
mitspielen. Ja, ich war total skeptisch, als ich es gesehen habe zuerst. Aber ich glaube, er könnte funktionieren.
Ah, kommen wir nochmal zurück zu den Hauptpersonen. Das ist ja diesmal kein Trio.
Ja.
Und Hermine. Wir haben jetzt ein Quartett.
Ja.
Aus Newt Scamander.
Eddie
Redmayne als Newt Scamander. Den Sidekick Jacob Kowalski, gespielt von Don Fogler. Und den finde ich in den Trailern aber ziemlich witzig. Das ist der etwas korpulenter, kleinere mit dem Schnauzer.
Genau, ja.
Ich glaube, der wird auch witzig.
Der Mustache-Hipster.
Genau. Und dann die beiden Geschwister, die beiden Hexengeschwister, Porpentina und
Queenie Goldstein, ja.
Genau. Und beide, wahrscheinlich gibt es da zwei Liebesgeschichten, teilen sich das irgendwie so auf, weiß man nicht. Aber ich finde, es hat Potenzial.
Wenn wir jetzt nochmal schauen, es geht ja letztendlich, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet, um fantastische Tierwesen.
Da war ich am Anfang skeptisch. Bevor ich die Trailer gesehen habe,
ja,
war ich da extrem skeptisch, allein wegen dem Namen. Fantastische Tierwesen, obwohl sie zu finden sind.
Was für ein Name, ey.
Hört sich an wie ein Disney-Film für Kinder. Oder wie, es hört sich einfach an wie ein Kinderbuch, sagen wir es so.
Ich finde es einfach total viel zu lang, ey.
Ja. Also da
ich habe schon überlegt, ich nenne die jetzt einfach so zur Abkürzung, ich nenne die Reihe jetzt immer nur noch Fanta-Tier.
Gute Idee.
So wie Fanta 4 oder so, Fanta-Tier.
Ja,
ist mir dann zu lang alles.
Als ich die ersten Trailer von Fanta-Tier gesehen habe, da wurde mir auf jeden Fall die positive Hoffnung zurückgeschenkt, weil da habe ich gesehen, dass es nicht nur um Monsterjagd geht und es gibt, also das war meine eigentliche Befürchtung.
Ja, so Ghostbusters in der Magiewelt.
Ja, genau, oder
Pokémon-Jagd.
Ja. So wird es ja wahrscheinlich nicht werden.
Ja.
Die Geschichte sieht auf jeden Fall komplexer aus, mit mehr Hintergrundinformationen.
Genau, also ich finde es auch sehr spannend. Rowling hat ja auch mal gesagt, das ist genau, oder gerade sagt sie das immer in diesen ganzen Werbedingern für den Film, sagt sie, das ist die Geschichte, die sie erzählen wollte. Und das ist eigentlich das Spannende, zu sagen, hey, wir haben eine Magiewelt und wir haben eine Muggelwelt oder in den USA diese No-Match-Welt. Und eigentlich, ja, in Harry Potter, da leben die ja relativ friedlich nebeneinander her. Aber eigentlich müsste ja ein riesen Konflikt zwischen diesen zwei Kräften schwellen. Und dass wir den jetzt in Fantastische Tierwesen beobachten dürfen oder reinsteigen dürfen, das finde ich super spannend, ja.
Wir werden mit Sicherheit sehr viele Amnesie-Zauber sehen.
Wahrscheinlich. Und was wir auf jeden Fall, worauf ich auch spannend bin, im Trailer sieht man das ja, wie hier so Schusswaffen der Muggel gegen Zauber
versus
Fantastische Tierwesen. Also ich glaube irgendwie, es wird ein ziemlich unfairer Kampf irgendwie, ja. Okay, ein Thema finde ich noch interessant. Und zwar, wird die Reihe erwachsener sein? als die Harry Potter-Reihe? Was glaubst du?
Also einerseits haben wir natürlich das erste Mal keine Kinder bzw. Teenager als Hauptdarsteller, sondern ausgewachsene Erwachsene.
Ja.
Das könnte schon ein Hint dafür sein, dass die Reihe erwachsener wird. Allerdings sieht man in dem Trailer, finde ich, extrem viel Magie. Also man sieht extrem viele Tiere,
ja.
Monster, CGI-Effekte und so weiter. Es sah nicht wie ein erwachsener Film aus, fand ich. Es sah aus wie ein Film, der was für beide bieten kann.
Naja, ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, dass es halt wieder so ein klassisches 0815 Hollywood Entertainment wird. Okay, vielleicht 0815 glaube ich jetzt nicht, weil einfach die Welt zu genial ist und immerhin hat Rowling das Buch geschrieben, aber...
Das ist halt auch die Frage, ob Rowling auch ein gutes Drehbuch schreiben kann.
Das ist genau, das ist eine
sehr... Der hat es alleine geschrieben, aber ich vertraue.
Nein, aber ich habe ja gerade aktuell mit dem Kino, ich will das gar nicht breit treten, aber immer so das Problem, dass so viel auf Effekthascherei gesetzt wird, gerade diese ganzen Comic-Reihen, da geht es einfach ganz, ganz viel einfach nur noch um Effekte, ja. Ich will es gar nicht breit treten und wenn man den Trailer anschaut von Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, dann zumindest im Trailer geht es halt auch wirklich viel um, wie du sagst, große, große Effekte. Das ist was ja auch die Harry Potter-Reihe immer ausgezeichnet hat. Das ist ja. Gute Effekte, Mann. Allerdings, kluge Effekte, ja, wurden auch immer wieder ausgezeichnet. Aber ich habe trotzdem die Sorge, dass das nur noch übrig bleibt, weil Harry Potter hat halt wirklich eine Geschichte, eine Mission, in die man sich wirklich reindenken konnte, die, wie ich gesagt habe, wirklich emotional fundiert war.
Dazu kann man auch noch bei den Bogen,
halt, ob es diesen Konflikt geben wird. Also, wir wissen noch nicht viel, ja, aber wenn der Konflikt Muggel gegen, oder also Nicht-Magier gegen Magier, wenn das der einzige Konflikt ist, oder der Hauptkonflikt, dann bin ich nicht sicher, ob das reichen wird.
Ich wollte noch mal den Bogen zu David Yates schlagen, weil du ja erwähnt hast von Effekthascherei und Action und so weiter. Und David Yates seit dem 5. Film hat eigentlich gerade das ziemlich runtergedreht bei den Harry Potter Filmen. Also sinnlose Action-Szenen.
Ja.
Weil jeder Effekt und jede Action-Szene, seit David Yates Harry Potter übernommen hat, war eigentlich immer storyfundiert. Selbst am Ende die Schlacht in Hogwarts, wo es eigentlich übertrieben hätte abgehen können.
Ja, stimmt, die ist gar nicht so lang, wie man eigentlich denkt.
Also im Nachhinein, sie ist ziemlich, also sie dient der Story. Und
ja, wir sehen eigentlich immer die Momente, wo irgendein Hauptdarsteller stirbt.
Ja, also deswegen denke ich, dass der David Yates nicht in ein Action-Spektakel abrutschen wird. Dass er da genug subtile Elemente in den Film reinbringen wird, dass er das vermeidet.
Ja.
Deswegen der richtige Mann dafür, denke ich.
Ich denke auch. David Yates hat mich schon immer überzeugt, der wird es rocken.
Der letzte Tarzan-Film war vielleicht nicht so, den er gedreht hat. Okay. Aber ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass er einfach seine ganze Tarzan. Energie in
Harry Potter
Wesen gesteckt hat.
Willst du noch was sagen, Kay? Kommen wir zur Prognose? Sollen wir mal zusammenfassen? So, okay, jetzt nochmal eine knappe Prognose. Was denkst du, wie wird Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind? Der erste Teil der Reihe.
Ich denke, dass David Yates seine Qualität als Harry Potter-Regisseur nicht verloren hat und dass sich der Film qualitativ auch in die anderen Harry Potter-Filme einreihen wird. Ob er dieselbe Begeisterung auslösen wird, ist eine andere Frage. Aber ich denke, wir können mit einem Film rechnen, der sauber gedreht ist, eine ordentliche Story hat mit ordentlichen Charakteren.
Ich denke auch, ich freue mich besonders auf das Setting. Ich bin total gespannt, wie Amerika in den 1920ern, in den goldenen 20ern magisch aussieht. Ich bin mittelmäßig gespannt auf die fantastischen Tierwesen.
Och, da gab es schon ein paar
Putzen. Ich habe das Buch damals natürlich gelesen und da sind schon teilweise, kann mich noch erinnern, sehr freakige Tierwesen drin, die ich ein bisschen übertrieben fand im Buch. Bin gespannt, wie sich das in die Story einbettet oder ob es am Ende nur too much ist und nervt und gar nicht in die Geschichte reinpasst. Sonst schließe ich mich total an in deiner Prognose. Was ich mir gut noch vorstellen kann, ist, dass die, oder was heißt gut vorstellen, ich bin mir ganz sicher, dass Eddie Redmayne großartig spielen wird. Ja, der Trailer ist schon, reicht mir da schon eigentlich als Beweis dessen. Und ich glaube, dass wir mit guten Mutes auf einen sehr guten oder zumindest guten Film uns freuen dürfen. Das war unser erster Teil von Harry Potter versus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und zwar, es ging um das Vermächtnis. Was bringt Harry Potter mit in die Fantastische Tierwesen-Reihe? Was erhoffen wir uns von Fantastische Tierwesen?
Genau. Und nächste Woche sind wir hoffentlich beide sehr glückliche Harry Potter-Fans.
Auf jeden Fall, schaut doch nochmal bei unserem Magazin vorbei, 4001reviews.de. Da findet ihr auch nochmal eine Zusammenfassung des ganzen Harry Potter-Universes, was gehört dazu und andere Artikel zu Harry Potter und Fantastische Tierwesen natürlich. Ich freue mich auf jeden Fall total. Schaltet unseren Podcast das nächste Mal ein, Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, in der Kritik. Bis bald.
Ade.